Großer himmlischer Vater, Gott, wir danken dir für heute. Wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir dich kennenlernen können, damit wir deine Wege erkennen können. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns einfach die Augen öffnest für dich, dass wir uns wirklich ganz auf dich konzentrieren und sehen in deinem Sohn Jesus Christus den Weg des Heils für uns. Wir loben und preisen dich, Herr, für deine Güte in Jesus. Amen. So, ich habe in der Woche während meiner Vorbereitung ein Bild gefunden, was ich war für mich sehr interessant. Kennt ihr das Spiel? Wer kennt das Spiel? Alle? So ziemlich alle? Wie heißt es? Das Mühlenspiel. Ne? Mühlen. Ich habe es eigentlich hier erst in Deutschland kennengelernt. Ich habe schon so ein Brett gesehen, aber noch nie gespielt. Und dann haben wir hier diese Spielsteine und eigentlich wäre der Spieler, der den blauen Stein hat, dran, einen Zug zu machen. Es gibt aber ein Problem. Ja, wer das Spiel kennt, weiß, jede Bewegung, die er machen könnte, wäre schlecht für ihn. Ja, egal welchen Zug er macht. Ich habe nur ein paar Mal das Spiel gespielt, also war ich mir nicht sicher, ich habe mich darauf vertraut, auf den, der das erzählt hat im Internet. Ich denke, es wird so sein. Aber interessant ist, finde ich auch, aus diesem Spiel heraus kommt ein Begriff, was wir eigentlich allgemein in der deutschen Sprache benutzen. Und das ist gerade diese Situation. Wisst ihr, was der Begriff ist? Zwickmühle. Ja, ich habe nicht gewusst, dass es von diesem Spiel kommt. Siehst du, man lernt immer wieder. Ja. Eine Zwickmühle. Da benutzen wir einfach allgemein für Situationen, wo man keinen guten Ausweg hat. Jede Entscheidung, die man trifft, ist schlecht. Das ist eine Zwickmühle. Ja? Wir kennen alle Situationen, wo das passiert. Heute geht es um Zwickmühlen. Wir sehen das dann in Kapitel 2. Wir werden das sehen in verschiedenen Situationen, gute und schlechte. Das wollen wir heute näher betrachten. Wir hatten so Kapitel 1, die Einleitung in das Leben von Jesus nach Johannes, wo er über zuerst mal seine eigene Führung, sein Verständnis von Jesus als Wort und Licht, wie das Wort Leben gebracht hat. Und dann ein Zeugnis von Johannes dem Täufer, das Opferlamm ist er. Und dann die ersten Jünger, die Jesus anschließen. Und dann kommt Kapitel 2 und eine sehr interessante Geschichte. Zwei Tage später fand in Kana, eine Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist das deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tu, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge. Wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassen jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand und dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana und Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus geht zu einer Hochzeit. Jesus nimmt an einer Feier teil. Tolle Sache. Nichts über dieses Paar. Wir wissen nur, dass Maria das Paar wahrscheinlich gut kannte. Oder vielleicht waren sie Verwandte, wissen wir nicht. Wir sehen hier, seht ihr, Nazareth, und wo Jesus aufgewachsen ist, und Kana, die sind nicht so weit weg voneinander. Für Nazareth auf dem Weg zum See Galiläa. Nur, dass Maria gewusst hatte, dass der Wein ausgegangen war, zeigt, dass sie vielleicht auch mitgeholfen hatte. Also irgendwie war sie eng mit der Familie verbunden. Das Paar ist in einem Dilemma. Damals waren die Feierlichkeiten bei einer Hochzeit 6 bis 7 Tage lang. Muss man sich überlegen. Also, wenn Rebecca geheiratet hat, war es ein Tag und das war, hat mir schon gereicht. Ne? 6 bis 7 Tage feiern. Und da wurden alle eingeladen. War wirklich eine große Sache. In den Feierlichkeiten. Geht der Wein aus. Kannst du Kaya mir Wasser bringen? Da kommt die Frau Maria zu Jesus. Ich habe mit einer kleinen Erkältung zu kämpfen. Ich habe auch gelesen in den Nachrichten, die Premierministerin von England hatte auch einen Anfall bei einem Rede. Kann ich sie, vielleicht schreibe ich sie mal und sage, dass ich es auch gut nachempfinden kann. Also wenn eine Feier gemacht wird und alle eingeladen sind, was passiert, wenn der Wein ausgeht? Das war für die Menschen damals eine große Schande. Jahrelang würde das über sie hängen, wie eine dunkle Wolke in der Kultur. Warum das so war, wissen wir nicht. Vielleicht war das Paar einfach nicht sehr wohlhabend. Vielleicht haben sie einfach schlecht geplant. Wissen wir nicht. Was Sie wissen es, Sie stecken in der Klemme. Wir können davon ausgehen, die haben kein Geld für den Nachschub, dann hätten sie einfach nachgekauft. Aber auf der anderen Seite will man die Feier nicht abbrechen. Das wäre auch eine Blamage. Das ist eine Zwickmühle. Das Interessante ist, ich finde dieser Satz, erstens von der Frau, von Maria, sie kommt zu Jesus und sagt einfach, sie haben keinen Wein. Und ich frage mich, dürft ihr euch mal überlegen, warum? Was erwartet die Frau von Jesus? Was denkt ihr?
Also weiß ja, dass Jesus Gottes Sohn ist. Mhm. Und ich denke, sie erhofft sich, dass er irgendwie eine Lösung für diese Zwickmühle, also sie schildert das Problem und erwartet, dass er weiß, was man jetzt machen soll. Also dass er eine Lösung parat hat.
Mhm. Kann sein auch.
Dass es der Sohn Gottes ist. Und die Mutter wusste ja, dass Jesus der Messias ist. Und vielleicht, dass die Leute, die vielleicht davon noch nichts gehört haben, erkennen, dass er der Sohn Gottes ist.
Ja. Okay. Obwohl sie das eigentlich nicht erwähnt. Das können wir nur vermuten. Ja. Sie sagt nur, sie haben keinen Wein. Vielleicht erwartet sie Hilfe von ihm, weil er der älteste Sohn ist. Und wenn Josef nicht mehr da ist, hat er die Verantwortung in der Familie. Es war auch normal oder oft so, dass wenn Gäste zu Hochzeiten kamen, dass sie auch Geld mitbrachten, weil sie wussten, was für ein Aufwand das war. Und das war praktisch, die Geschenke waren Geld. Und vielleicht dachte sie, okay, er ist da mit 5 Jüngern oder was auch immer, wie viele da sind. Vielleicht wollten sie auch was geben. Das wissen wir einfach nicht. Ja? Bis dahin hat er keine Wunder getan. Wird nirgends berichtet. Steht auch am Ende. Das war sein erstes. Aber interessant ist, finde ich, auch seine Reaktion. Ist es deine Sache, liebe Frau, zu mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja? Ja, das ist eine etwas. Ja, das ist eine Übersetzung, aber eine andere Übersetzung. Ja? Ja, also auch eine genaue Übersetzung ist eine Übersetzung. Ja. Also das. Was reagiert hier? Was denkt ihr? Warum kommt diese Reaktion?
Vielleicht aber auch, weil das Volk noch nicht dazu bereit war. Also manches braucht ja auch eine gewisse Reife.
Okay. Okay.
Wann und wie ich das mache und nicht du, dass diejenige, die das bestimmt.
Ja. Kann gut sein, dass manchmal nachher, also wenn jemand ein Problem schildert, dann ist manchmal versteckt die Erwartung, dass man praktisch die Lösung, also praktisch die Verantwortung für dieses Problem übernimmt. Und das weiß Jesus von sich, denke ich mal. Denn, und es ist ja interessant, er sagt, meine Stunde ist nicht gekommen, es ist nicht so weit. Immer wieder hören wir diese Worte Und das ist einfach, dass eine in gewissen Weise ein Plan festlegt, feststeht. Wann, wie, wo, was. Und Jesus wusste das. Heute vielleicht würden manche sagen, ist noch nicht dran. Aber das interessiert mich auch, wenn man ihn belegt. Okay, wenn Jesus sagt, es ist nicht dran, es ist, meine Zeit ist noch nicht da, die Stunde ist noch nicht gekommen, dann warum hat er es denn auch getan? Ja? Warum hat er das, den Wein, das Wasser in Wein verwandelt?
Von der Erde ist, also dass er der Sohn des Vaters ist und dass er gesagt hat, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ich bin noch nicht erhöht worden. Und das denke ich mal. Und dann hat er aber auch seine Mutter gesehen und hat dann Mitleid mit seiner Mutter vielleicht gehabt und wollte seine Mutter nicht bloßstellen.
Naja, ich meine, sie hatte nur mit ihm geredet. Ich weiß nicht, inwiefern sie Maria bloßgestellt wäre, aber also ich denke, was für noch wichtiger ist, ist eben, er hat auch dieses Ehepaar gesehen. Und wenn ich, also was mir am ehesten scheint, ist einfach, er hat ein junges Paar gesehen, das zu arm war, um Wein zu kaufen. Aber dennoch dieses Feier veranstaltet hat, in der Hoffnung, dass es klappt. Lass uns bei der Geschichte bleiben. Lass uns bei der Geschichte bleiben, okay? Zuerst mal ist einfach die Tatsache, dass ein Ehepaar da steht, die in der Gefahr ist, eine Blamage, eine Schande, die auf ihren Kopf steht, für Jahre, wo sie denn wirklich zum Gespött und ja, Gelächter von allen Menschen begegnen. Und wer möchte mit diesem Ballast, diese Schuld, diese Schande, ein Leben zusammen beginnen? Ich sehe darin einfach, ja, seine Stunde ist nicht da, aber das sind Leute, die wirklich in der Klemme stecken, eine Zwickmühle. Und Jesus will sie nicht in Stich lassen. Er will diesen Menschen helfen. Und da gibt es eben auch, wie es sie schon mal angedeutet hat, mehrere Dinge, die wir sehen können mit einer tiefen symbolischen Bedeutung. Ein Beispiel ist einfach Mose bei seiner ersten Wunde hat Wasser in Blut verwandelt. Und die erste Wunde von Jesus, er verwandelt Wasser in Wein. Ja, Es gibt vieles, was man dazu sagen kann, aber ich denke, sehr wichtig ist es einfach, dass wir sehen, hier in dieser Geschichte, wir erkennen schon das Herz von Jesus. Er will diesem Paar aus der Zwickmühle helfen. Und nicht nur, dass sie nicht mehr diese Last haben, sondern in einer Weise erhöht ihren Status, weil er eine reiche Menge an guten Wein gibt. So dass sie sogar von dem Hochzeitsmeister oder wie immer genannt wurden, gelobt wird. So werden sie praktisch erhöht durch das, was Jesus getan hatte.
Ja. Jesus hätte ja auch eigentlich, wenn man den fünften Vers liest, dann wollte sich seine Mutter zu den Kindern sagen, tut, was ihr mir auch empfiehlt. Ey, Mama, jetzt reicht's aber. Ich habe dir gerade gesagt, ist nicht. Und jetzt drehst du dich zu den Kindern und sagst denen, was ich befehle, dann hast du nicht bekommen. Also da hätte Jesus natürlich auch reagiert.
Und interessant ist eben auch, wenn du das siehst, wie er das getan hatte, wer hat von diesem Wunder gewusst? Die Diener und die Jünger. Mehr nicht. Er macht kein Wirkendorf, er macht kein großes Tamtam. Interessant finde ich diesen letzten Vers. So tat Jesus ein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Wir sehen das in 1,14, haben wir das vor ein paar Wochen gesehen, wo Johannes einfach sagte, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben praktisch mit eigenen Augen gesehen können, wie herrlich Jesus Christus war.
Das muss sich ja dann doch irgendwie rumgesprochen haben, ne? dass Jesus das gemacht hat, weil sonst hätten die Jünger es ja eigentlich auch nicht gewusst.
Ja, ich meine, die saßen da und die haben mitbekommen, was Jesus getan hat. Okay. Ja, insofern, die da waren, haben das daneben gesehen. Ich denke, aber wichtig finde ich auch ist, wenn die das sagen, ist, da bin ich zu weit gegangen, was es heißt, dass er seine Herrlichkeit offenbart. Denn er tut das durch dieses Wunder, natürlich. Aber er tut es auch in der Art und Weise, wie er Menschen hilft. Er offenbart Herrlichkeit durch seine Liebe und Gnade, die er Menschen bringt, die es, was für eine Herrlichkeit das ist. Auch seine Liebe, seine Gnade. Er war bereit, sie aus der Zwickmühle. Weil sie was verdient, weil er Mitleid mit ihnen hat, weil er Liebe ist. Das ist auch seine Herrlichkeit, nicht nur die Wunder. Und das ist die eine Seite der Zwickmühle. Es gibt auch eine andere Seite, die gleich darauf folgt. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem. Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihr Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die in ihren Taschen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttelte das Geld der Wechsler auf den Boden, stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Das Passafest, große Sache. Wenn es irgendwie möglich war für die Juden, dann heißt es, in Jerusalem feiern. Wir wissen nicht, wie oft Jesus da war, als Kind oder Jugendlicher oder was auch immer. Wir nehmen an, jedes Jahr, wenn nichts dazwischen ist, steht einfach nicht. Nur das eine Mal, wo er zurückgeblieben ist. Auf jeden Fall ist er das erste Mal da als Messias, wo er wirklich seinen Auftrag begonnen hatte. Und was sah er? Sah einen Tempel, aber nicht nur einen Tempel. Er sah die Händler. Wo waren die Händler? Für mich ist das schon bezeichnend. Hier ist ein Bild davon. Es gab mehrere Vorhöfe. Aber der große Vorhof, hier, den man sieht, das ist der Vorhof der Heiden. Und wir nehmen an, das ist, wo diese ganze Rummel war. Und da durften die Heiden hin. Die dürfen nicht weiter. Da war es. Ja. Ich denke, ich weiß es nicht so genau, aber ich denke, dass die Priester das zugelassen haben, weil sie gedacht haben, es wäre ein Dienst für die Bürger, damit sie nicht woanders hingehen müssen. Damit sie es nicht mitbringen müssen, können sie vor Ort kaufen. Ich nehme an, wenn das offizielle Fest begann, vielleicht waren die dann schon weg. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch dann daran gut verdient haben. So ein bisschen wie ein wie eine Raststätte am Autobahn. Da hat man die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu nehmen, weil es einfach bequem ist. Auf jeden Fall. Jesus war nicht erfreut, sie zu sehen. Er kommt in den Tempel und er sieht diese. Er nennt es eine Markthalle. Kaufhalle. Ja. Was veranlasste Jesus, so sauer zu werden, so zu reagieren, wie er sonst nicht reagiert? Was denkt ihr? Was bewegt ihn, so zu handeln? Okay.
Dass er die Tauben ausbraten ist. Die Fische, wo die Tauben draufsteigen, hat er nicht umgestoßen. Die Tauben haben ja nichts dafür.
Okay. Was, aber ja, ich meine, wir sind bei Jesus. Was bewegt ihn, Chris? Geschäft, ja.
Genau. Und das ist ja in der heutigen Zeit genauso.
Ja.
Also, dass die Leute nicht mehr das Eigentliche sehen, die Heiligung, also dass auf Jesus geguckt wird oder auf den Vater geguckt wird, sondern dass auf ganz andere Sachen, dass die Leute auf ganz andere Sachen fokussieren, dass andere Sachen ihnen wichtiger sind als Gott.
Ja, das stimmt. Kirill, du wolltest was sagen? Das ist so ähnlich, wie Jesus in den Tempel kommt, kommt der Heilige Geist in uns. Aber das ist hier auch wichtig zu erkennen. Wenn die Menschen zum Tempel kommen, kommen sie zum Tempel. Philipp, warum? Okay. Also, um Gott Opfer zu bringen. Das war ein großer Grund. Um Gott anzubeten, um wieder mit Gott ins Reine zu kommen, um auch Gott besser kennenzulernen, auf seine Lehre zu hören. Vielleicht auch mal einfach in der Stille vor Gott zu sein. Ja, wo ist Stille dann da? Ja. Und ich finde es auch bezeichnend, dass ich meine, diese Tempelreinigung In den anderen Evangelien geschieht am Ende. Man fragt sich, ob da ein oder zwei war. Weiß nicht, tendiert zu zwei, aber das ist nicht so wichtig. Hier ist einfach die Tatsache, oder in der Tempelreinigung finde ich auch die Tatsache, dass dem Temp, der vor kommt, die wollen diesen Gott kennenlernen. Das ist der einzige Ort hier. Und da so ein Rummel. Wie können diese Gott kennenlernen?
Als der Tempel gebaut wurde, war ja auch, wenn man sich überlegt, wie viel Sorgfalt in den Anleitungen für den Tempelbau oder so steckt, ne, dann sieht man ja eigentlich schon, wie wichtig Gott war, dass dieser Tempel genau so gestaltet wird, wie er das vorgegeben hat.
Ja.
Und wenn dann sozusagen der Inhalt im Tempel nicht stimmt zu dem, was da an Materialien verbaut wurde und so weiter, dann kann man vielleicht auch verstehen, warum Jesus so sauer geworden ist.
Okay. Es war auf jeden Fall eine Wohlüberlegung. Sie haben sich Zeit, um eine Peitsche zusammen, ja, damit es so ein bisschen sein Wort ein bisschen mehr, was dahinter steht. Und er war, hat es Schluss gemacht, dass alles weg war. So weit gegangen. Da sind das Geld auf dem Boden gelandet, Tische auch. Also er war nicht zimperlich. Das ist auch eine Seite von Jesus. Und es wird meistens eben gezeigt bei Leuten, die eben die Heiligkeit Gottes missachten. Ja. Und es ist ja interessant, wir hatten bei der ersten Geschichte von einer Zwickmühle geredet. Und hier reden wir von einem möchte ich auch eine Zwickmühle zeigen. Aber es ist keine Zwickmühle, in der sie sind, sondern es ist eine Zwickmühle, in der Jesus sie bringt. Denn die führenden Juden, die haben das veranlasst. Und die haben gesagt, also da geht nichts ohne ihr Erlaubnis. Und jetzt hat Jesus klar gemacht, das gehört hier nicht hin. Und ihre Reaktion ist schon interessant. Die stellen ihn zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen, als Beweis, dass du dies tun darfst. Ich finde es interessant, die reden gar nicht davon, was er getan hat. Offenbar war es eigentlich was. Und dass sie dann eben auf dem Falschen, also versuchen sie nicht sein, sondern sein Wesen, sein Charakter, sein Recht, woher nimmt er das Recht, das zu tun? Denn sie stehen. Werden entlarvt aus Menschen, die das ausgenutzt haben. Und es gibt, aber Jesus geht nicht darauf ein, er sagt, es gibt nur ein Zeichen. Ein Zeichen. Und das ist in seinem Tod und Auferstehung. Und immer wieder, wenn die den Wesen Zeichen fordern, das ist das, was er sagt. Tage im Bauch des Fisches. Aus dem Menschen so ein drei Tage in der Erde. Und das soll für uns eigentlich auch immer noch heute als endgültiges Zeichen sein, dass Jesus der ist, den er vorgibt zu sein. Weil er, ich meine, wir reden von dem Kreuz und was der, dass er für uns gestorben ist und dass er unsere Sünden dadurch er hat er ein Kreuz getragen. Aber ohne Auferstehung ist das Kreuz eine große Tragödie. Denn die Auferstehung ist das, was es praktisch bestätigt, dass es ist, was Gott ist und das auch bestätigt, dass Jesus heute noch lebt und heute mit uns ist. Und auch uns auch heute in unseren Zwickmühlen helfen kann. Vor allem die größte Zwickmühle, die ja die Sünde ist. In eine Zwickmühle. Eine Zwickmühle, wo wir nicht rauskommen. Wir tun, was wir können, wir kommen nicht raus. Und Gott rettet uns aus dieser Zwickmühle durch seinen Sohn Jesus Christus. holt uns heraus. Und auch in den kleinen Zwickmühlen, in denen wir sind, wenn wir mit Jesus gehen, verspricht er, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, ist er noch lange nicht am Ende. Er ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Beten wir zusammen zum Schluss. Danke, Herr, dass du uns diese großartige Erlösung gegeben hast, dass wir wissen können, du hilfst uns aus den Zwickmühlen. Du wirst uns retten, auf sicheren Beinen stellen. Du wirst einfach, dass wir mit dir sind. Und dass wir begreifen, dass wir in dir alles haben, was wir haben können. Danke, Herr. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.